Wir haben, also ohne zu übertreiben, würde ich jetzt sagen, wir haben 95% von unseren Vorstellungen sind ausverkauft gewesen. Aber es hätte nicht gelangt, um definitiv ganz und gar von dem Leben. Wir haben uns als Lehrer gefühlt. Und ich glaube, das ist mithin ein Erfolg gewesen vom Ganzen. Weil wir haben den existenziellen Zwang, wo andere haben, wo das professionell machen, den haben wir nicht gehabt.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Mit dem Begriff Rotstift verbindet mich ein Haufen Sachen, aber vor allem eine. Ich habe es gehasst, wenn mir der Lehrer oder die Lehrerin meinen Aufsatz zurückgegeben hat und der war mit Rotstift bearbeitet. Dann habe ich gewusst, ganz vieles ist in die Hose gegangen. Heinz Lütti, herzlich willkommen bei mir in der Sendung. Am Mikrofon Rudi Josuran. Es geht heute um Cabaret Rotstift von Lehrern, die wirklich Geschichte geschrieben haben in der Schweizer Cabaret. Dort hat man ja noch nicht von Comedy geredet, in der Schweizer Cabaret-Landschaft. Und wir kennen uns von verschiedenen Ecken, darum können wir uns auch du sagen. Ich freue mich einfach, dass du da bist. Du bist der Letzte, gell, das klingt so schlimm, ja, und dramatisch. Der Letzte, gell? Rotstift. Ja, 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 nicht, was es überhaupt gibt, sondern von dem legendären Trio.
Ja.
Kannst du ein paar Sätze sagen aus irgendeiner Nummer, spontan, wo die Chance gross ist auf Wiedererkennungswert? Einfach für die, die jetzt sagen, ah, ich glaube, ich habe sie auch schon gehört.
Aber wegen so dem präsent, geht doch die Welt nicht unter.
Genau. Sehr gut. Das war ja dort beim scharfen Ecken, gell?
Ja.
Hat das, glaube ich, geheissen. Dort habt ihr eine Nummer gespielt, eigentlich so ein bisschen behind the scenes, würde man jetzt neudeutsch sagen, oder? Also wie ein Stück entstehen kann, wie man immer wieder übt. Wie viel von dem hat es in Wirklichkeit bei euch gehabt?
Ja, solche Stück, meinst du?
Nein, einfach die Art und Weise, wie ihr an etwas hergegangen seid. Wie man probt.
Ja, so sind wir im Grunde genommen immer da hergegangen. Also im Sinn von konsequent. Und,
also mit viel Missverständnis auch?
Oh, nein.
Das nicht?
Nein, das nicht. Nein. Das ist nicht die Art und Weise von unserem Proben.
Wir sind präzise gewesen, oder?
Nein, wir sind präzise gewesen. Und vor allem bei uns ist eigentlich, sind die Nummern schon verteilt gewesen. Also die einzelnen Text für die einzelnen Schauspieler oder Darsteller, bevor wir als Probe gegangen sind. Also wenn man als Probe gegangen ist, hat man bereits den Text können. Das ist dann schon klar gewesen, wer was sagt, oder? Ja.
Einfach zur Vorgeschichte für die meisten, die uns jetzt vielleicht dann hören, wie Rotstift überhaupt entstanden ist. Drei Lehrer.
Ja, also ursprünglich sind es natürlich nicht drei Lehrer gewesen, es sind ganz ein Haufen gewesen. Das hat sich im Laufe der Jahrzehnte, muss man fast sagen, hat sich das weiterentwickelt. Dann hat es auch gewissermaßen eine Urform gegeben vom Rotstift. Also, gegründet wurde das Ganze 1954 bei einem Examenessen. Da haben die Lehrer von Schlier gefunden, wir sollten am Schluss nach dem Dessert sollten wir noch etwas bieten zur Unterhaltung. Da ist das allererste Rotstiftprogramm ist hier entstanden. Und das ist dermassen gut angekommen, dass die gefunden haben, ja, da könnten wir eigentlich weitermachen. Und in der ähnlichen Zusammensetzung haben sie dann im 55 oder im 56, das weiss ich jetzt nicht auswendig, ich bin da schliesslich auch erst 15 gewesen, haben sie nochmal ein Programm gemacht. Und das ist auch sehr gut angekommen. Und dann haben sie gefunden, ja, wir könnten, wenn das so gefällt, könnten wir ja auch mal in Urdorf spielen oder in Dietiken. Und so ist das langsam gewachsen. Und dann hat es dann gleich mal so ein bisschen eine Urform gegeben von dem Ensemble. Das war der Werner von Asch, der Fredi Lienhardt, der Röbi Lips und der Max Bürgi. Die Frauen, die haben immer ein bisschen gewechselt. Also im Ganzen haben bis in die 70er Jahre haben etwa 11 Frauen mitgemacht. Darunter eine, die sehr bekannt worden ist, Sergeri Rist oder Grist, das weiss ich jetzt nicht mehr, die hat eine Karriere gemacht als Fotomodell.
Aber jetzt so wirklich der Klassiker, das bist du, das ist der Werni von Esch, das ist der Jürg Randegg.
Genau, das sind natürlich die letzten 25 Jahre, oder?
Ja, ja. Die letzten ja. Übriggebliebenen. Wie ist es denn zu dem Kerntrio gekommen?
Ja, wir sind, ein Programm haben wir noch mit dem Röbi Lips gemacht. Und da haben wir natürlich gesehen, der Röbi hat auch gesundheitliche Schwierigkeiten gehabt und ja, man hat ihm dann nachgelegt, los Röbi, also es wäre, es war auch über 60 gewesen, es wäre besser, du würdest dich zurückziehen. Und von dort weg sind wir das Trio gewesen,
ja. Haben die von Anfang an das gleiche Humorverständnis gehabt?
Ich glaube schon, ja. Ja, ich würde meinen.
Das Dritte musst du das dann auch noch aufs Gleiche abfahren. Das ist eine interessante Geschichte.
Ja, also schon. Ja, der Jürg hat natürlich bereits seine Erfahrungen gehabt, mit der, wie hat das geheißen, Balladen am Zürichsee. Das war Nachfolgeproduktion von der Drittligas-Ballade. Da war der Villa Egli, so ein Sommertheater gewesen. Dort hat er mitgemacht. Ich habe für ihn sogar Eintrittspreis gezahlt. Das habe ich mir immer unter die Nase gekriegt, von Zeit zu Zeit. Und der Werni war natürlich von Anfang an dabei gewesen. Der Werni war ein geschulter Musiker gewesen, ja. Also Sänger. Und meine Einstellung, die habe ich zum Kabarett, zu der Kabarett-Szene, die ist bei mir eigentlich aufgegangen, wo ich als Student, also Seminarist, im 58 auf der Pfauenbühne die kleine Niederdorf-Oper gesehen haben. Okay. Das ist, glaube ich, zweite Aufführung, wenn ich nicht täusche.
Ja. Ja.
Und da habe ich einmal gesehen, was sich eigentlich ja. mit der Mundart verbunden mit Gesang, was sich da machen lässt. Ich bin ursprünglich, bin ich eigentlich schwer beeinflusst worden vom Hans-Dieter Hüsch mit seinem schriftdeutschen Kabarett, der fast literarisches Kabarett war.
Gilt für ganz viel, oder?
Ja, ja, natürlich. Und er war auch ein grosser Künstler, da gibt es gar nichts. Aber da, die Mundart-Ballade, das Mundart-Stück, das hat bei mir etwas bewirkt. In dem Sinn habe ich gefunden, muss man eigentlich Kabarett machen. Und das haben wir im Rotstift dann auch so gemacht.
Kannst du beschreiben, Hand, von einem Beispiel, wie so ein Stück entstanden ist? Also zum Beispiel, der Skilift ist sicher einer von der Mega-Hits über Jahrzehnte gewesen, oder? Wer hat diese Idee gehabt?
Da sind es in der Vorstellung, also ich war dort nicht dabei gewesen, ja. Aber ich weiss noch die Entstehungsgeschichte. Der Jimmy Muff war ja so eine stehende Figur, die immer wieder auftaucht ist. Der ist im Grunde genommen ist der Jimmy Muff erfunden worden von Freddy Lienhardt.
Mhm.
Und
sich nachher aber dann als Solokünstler.
Ja, natürlich, aber er hat eigentlich mit dem ersten Move hat er eine Art ein Gerüst geschrieben, wenn du so willst. Und das ist dann aufgenommen worden und vielleicht auch ein bisschen weiterentwickelt. Und der berühmte Skilift, der ist bei einer Wintertournee oder Wintervorstellung in Davos ist das entstanden. Da sind sie miteinander spazieren und haben natürlich auch den Stau von der Bergbahn gesehen. Und das war eigentlich so ein Haarerlebnis gewesen. Und der Rest sind einfach Sprüche, oder?
Also dann kommt, weißt du, dass ich mir das vorstellen kann, es kommt jemand und sagt, das wäre ein gutes Motiv,
ja,
oder?
Das wäre ein gutes Motiv.
Und nachher?
Und nachher muss einer hersitzen. Also bei diesen Muff-Nummern war es immer so gewesen, dass der Werni hat eigentlich das Konzept gemacht. Und der Jürg, der hat dann Sprüche geliefert. Und das war eigentlich eine Nummer, die die beiden zusammen geschaffen haben. Ich habe mit dieser Nummer nie etwas am Hut gehabt. Mhm. Also ich, ja.
Hast du eine Erklärung, warum das die so erfolgreich war?
Oder ja, ja, das ist schon viel gesagt worden. Es ist einfach der kleine Schweizer, der jetzt einmal gegenüber einem Deutschen die Oberhand überkommt und der kann ins Enkel klopfen. Also ja,
also das ist schon. 20 Jahre habt ihr einen unfassbaren Erfolg gehabt. Gibt es Sprüche, zum Beispiel, die heute absolut nicht mehr funktionieren würden?
Ja, ich denke schon. Also wir können gerade beim Skilift bleiben. Also
der hat im Fall
ein Grind wie eine VW-Tür, weißt du, so richtig zum Dreigenken. Also das kannst du heute nicht mehr bringen. Das geht nicht mehr.
Ja. Ist schon dort recht heftig gewesen, bei den einen?
Ja, absolut, absolut, ja. Ja.
Also welche Sachen würden auch sicher nicht mehr gehen? Fällt dir da noch etwas ein gerade? Weil es ist auch noch spannend, es ist ein Stück Kulturgeschichte immer, oder?
Also das ist jetzt nicht in dieser berühmten Skiliftnummer gewesen, aber es hat eine Nummer gegeben, wo ein Spruch kam, ich glaube, das hat sogar der Friedrich Lienhardt geschrieben, los, du mit dem Verdingbubengrind musst gerade noch etwas sagen. Oh. Und dann ist Folgendes passiert. Dann ist in einer Vorstellung ist jemand nach der Vorstellung zum Werner von Esch und hat gesagt, das müssen Sie streichen. Ich bin nämlich Verdingbub gsi oder Verdingkind gsi und weiss, was das heisst. Und es ist auch gestrichen worden.
Ihr habt, wenn man sich vorstellt, auch drei Leute, die das zusammen machen, wie ihr, also präzise,
ja,
und Tempo und all die Geschichten, die da mitspielen, muss man sich gleich noch recht gut verstehen. Ist das privat dann auch so ein gutes Trio gewesen?
Absolut. Interessant war, also wir haben uns privat gut verstanden. Der Werner von Esch, der aber dann pensioniert worden ist und auch mit dem Rotstift aufgehört hat, der hat sich irgendwie zurückgezogen. Er hat dann noch angefangen, Puppen schnitzen und seine Frau hat die entsprechenden Kleider dazu gemacht. Und er hat dann auch den ganzen Rotstiftkomplex, also Text und Musiknoten und was weiß ich, Kritiken, das hat er alles aufgeschafft am Computer, aber er hat sich zurückgezogen. Und mit dem habe ich dann nach seinem Rücktritt aus dem Kabarett, habe ich eigentlich keinen grossen Kontakt mehr gehabt. Okay. Mit dem Jürgen hingegen schon. Ja. Ja. Und wir drei, das Zentrum von unserer Welt war natürlich die Verschweissung durch die kabarettistische Arbeit. Das ist eigentlich das gewesen, wo es auch zusammengehebt hat, oder?
Weil so ein bisschen von anderen Leuten, die im künstlerischen Bereich tätig sind und auch erfolgen, höre ich auch immer wieder eben die Geschichten, die sagen, ja, wir sind extrem gut funktionierend oder eine Band auch gewesen, jetzt aus dem, ja, Musiksektor, aber uns hättest du jetzt nie zusammen in die Ferien gebracht. So nah sind wir jetzt auch nicht gewesen.
Ja, das war bei uns nicht der Fall. Nein. Wir sind auch miteinander in die Ferien. Das heisst, es war eine Bündner-Tournee. Immer wenn ein Programm ausgespielt war, hat man dann eine Bündner-Tournee gemacht. Das hat meistens in Häden, also in Heiden, hat das angefangen. Und dann ist man ins Bündnerland an die verschiedensten Orte. In Erinnerung geblieben ist eine Vorstellung in Bergün. Wir haben ja als Agent haben wir den Josef Schürch gehabt, den Vater Schürch, ein Schlitzohr. Also wie ein Agent sein muss, im Grunde genommen, oder? Und dann nachher, der Bergün sind wir noch nie gewesen. Ich habe ein paar so Sommertourneen mitgemacht. Und dann habe ich gesagt, aber Herr Schürch, der Saal, der bringt Sie nie voll. Und dann hat er gesagt, warten Sie nur, Herr Lütti, Sie werden schon noch sehen, was ein Agent macht. Also gut, ist die Vorstellung ist gekommen. Und der Saal ist effektiv bis auf zwei Plätze ist er besetzt gewesen. Am Schluss von der Vorstellung bin ich zum Herrn Schürch und habe gesagt, also Herr Schürch, aber der Saal ist nicht ausverkauft gewesen, sind zwei Plätze leer gewesen. Dann sagt er, das weiss ich schon. Da sind zwei ganz am Schluss noch gekommen. Denen habe ich jetzt 10 Franken gegeben und habe gesagt, geht ihr dort und dort hin, eins geht ziehen miteinander, wissen Sie, das redet sich um. Das redet sich um, so etwas, oder?
Also wir reden ja jetzt in dieser Sendung vor allem über die Rotstift-Geschichte. Wir können natürlich noch über ganz viele andere Themen. Weil es nimmt mich jetzt wirklich Wunder, die Showbiz-Seite, wenn, ja, man gleichzeitig noch weitergeschafft hat, die anderen Berufe. Du hast das noch nie erlebt, so ein bisschen die Angst, wie viele Leute kommen jetzt Abend?
Nein, das haben wir.
Das haben wir nie gehabt, das Problem.
Wir haben, also ohne zu übertreiben, würde ich jetzt sagen, wir haben 95% von unseren Vorstellungen sind ausverkauft gewesen. Ja.
Das ist auch, also ihr habt auch etwas eingenommen.
Ja, haben wir. Aber es hätte nicht gelangt, um definitiv ganz und gar von dem Leben. Das hätte nicht.
Ist auch nie das ein Thema gewesen.
Das war nie ein Thema gewesen. Nein. Wir haben uns als Lehrer gefühlt. Und ich glaube, das war mithin ein Erfolg vom Ganzen. Weil wir haben den existenziellen Zwang, wo andere haben, wo das professionell machen, den haben wir nicht gehabt. Wir haben ja noch einen Brotberuf hinter uns gehabt. Und das hat auch bewirkt, dass wir mit einer Lockerheit wieder an ein neues Programm haben können hergehen und sagen, ja, das probieren wir jetzt. Ein Profi vielleicht ist dort vielleicht zurückgehalten und dann sagt, ja, funktioniert das, funktioniert es nicht, oder? Also, ja, es ist dann der Druck hinten dran, wo man muss wirklich verdienen in diesem Beruf. Und das haben wir natürlich in dem Mass nie gehabt.
Kennst du Lampenfieber?
Ja, und wie?
Schon?
Ja, ja. Ja,
was heisst und wie?
Ja, ich hatte schwer Lampenfieber gehabt. Immer. Ja, ja. Also mit der Zeit hat sich das ein bisschen ergeben, aber also sicher. Also vor einer Premiere, das ist schon. Wobei, das ist noch das beste Mittel gegen Lampenfieber, ist wahrscheinlich, dass man sich total sicher fühlt. Und da kann ich sagen, das ist...
Das ist ein Widerspruch, dass man sich total sicher... Also du meinst jetzt mit dem Text?
Ja, mit dem Text, mit der Musik und allem zusammen. Ich habe bei jeder Premiere bin ich so weit vorbereitet, dass ich nach der Schule, ich habe immer dann nicht früher aufgehört, aber ich habe nicht noch länger geschafft in der Schule und den anderen Tag auch schon bereits vorbereitet gehabt. Dann bin ich auf die Ferien, der halbe Ferien, bin ich daheim gewesen und dann bin ich ins Bett und habe noch etwa anderthalb Stunden geschlafen. Und dann irgendwann einmal am 7. habe ich müssen überall aufs Lehren, an Premieren und das ist immer gut gegangen. Also die totale Sicherheit, die Text und allem, als Musik, was dazugehört, das ist die grösste Hilfe gegen das Lampenfieber. Aber das Lampenfieber ist natürlich trotzdem da.
Heinz Lüthi, wie gesagt, du hast natürlich noch ganz andere Fähigkeiten. Eben zum Beispiel das Schreiben.
Ja.
Reden wir noch ein bisschen über das. Vor allem auch historische Sachen interessiert dich. Dokumente.
Ja.
Sachen, die wirklich real passiert sind. Also das ist ja so ein bisschen... Etwas, was neben dem anderen eben Unterhaltungsfaktor aufgebaut worden ist. Wann hast du dort so die erste Sehnsucht empfunden, genau nach dieser Art von Schreiben? Oder Dokumentieren?
Ja, das war eigentlich ein Befehl von meiner Frau. Wir sind...
Bist du ein Befehlsempfänger daheim?
Ja, ja, schon. Ja, schon. Vor allem auch im Einkaufen. Ja, ja. Und im Menü planen. Mal, nein, ich stehe da schon unter einem gewissen Zwang. Ja,
aber es klingt nicht
ja, es klingt wahnsinnigem Reden. Nicht schlimm.
Ja. Ja.
Meine Frau und ich, wir sind miteinander und unserem Sohn, sind wir zu Kanada gewesen. Wir haben einen Urlaub, also ich habe einen Urlaub genommen in der Schule von 3 Monaten. Und meine Schwester hat... blöd. Meine Frau hatte eine Schwester, die in Kanada gewohnt hat, und zwar in Point Claire, das ist ein Vorort von Montreal. Und dann haben wir also eine wunderbare Quebec, Zeit gehabt.
French Canadians.
Genau. Eine wunderbare Zeit gehabt. Wir haben den St. Lorenz-Strom können bereisen, sind dann auch noch was gekauscht und wieder über Amerika wieder zurück, also Nordamerika wieder zurück auf Montreal. Dann sind wir aber auch in Westen und in Nordwest-Territories, und zwar wegen mir und dem Jack London. Also das war eine faszinierende Reise gewesen. Wir sind auf Whitehorse geflogen, das ist eigentlich so ein bisschen der Hauptort von diesen Territories. Und wo ich dort ausgestiegen bin, das war so ein kleiner Jet, so ein Jumbolino. Der Moritz, unser Sohn, hat damals noch eine Kurve fliegen. Das ist also wirklich
eine Kurve.
Eine Kurve hat er
fliegen. Hat er schnell herholen können?
Ja, ja. Nein, ja. Ja, ja, ja.
Okay.
Und ja, das sind so zwei junge Piloten. Der Flüger war ganz neu. Sie haben eine riesige Freude gehabt an dem Buben. Der hat unbedingt mal ins Cockpit führen. Jedenfalls, als ich dann ausgestiegen bin, oder ja, mit der Familie, mit meiner Frau und dem Sohn und mich umeinander geschaut, dann habe ich mir gesagt, das glaube ich ja nicht, da bin ich ja schon mal gewesen. Bis ich dann gemerkt habe, dass der Jack London die Gegend so grossartig beschrieben hat, dass ich mich da gerade daheim gefühlt habe. Ja.
Das ist auch Kunst.
Ja, also weiss Gott. Er hat mich auch, das war für mich das Wunder vom Schreiben, dass, und der Jack London ist übersetzt worden, ich habe ihn auf Deutsch gelesen, also, dass das übergeht auf einen Leser, oder? So wie ich es erlebt habe. Und als wir zurückgekommen sind von dieser wunderbaren Reise, wir waren nur zwei Monate gewesen, aber ich hatte 3 Monate Urlaub gehabt, da hat dann meine Frau gesagt, so, jetzt machst du etwas. Und ich habe gesagt, ja, ich mache schon etwas, ja, aber was? Dann hat sie gesagt, jetzt schreibst du endlich mal eine Biografie von der Frau Schiebli, die das Restaurant Waldschenke auf dem Altberg geführt hat. Und von dem habe ich immer ein bisschen gerätselt, das sollte man eigentlich machen, wie es ist. Damals war es schon über 90 gewesen. Und dann habe ich gefunden, jawohl, jetzt gehe ich da her. Und das, ich konnte mit der Frau Schiebli noch reden. Sie hat sich zwar immer sehr wiederholt in dem, was sie gesagt hat, aber immerhin, ich hat im Grunde genommen, das Wesentliche habe ich noch herausholen. Und vor allem auch die Entwicklung, die sie gemacht hat, oder was da passiert ist auf dem Altberg, das ist ursprünglich, ist das eine Militärbaracke gewesen, wo der Vater Schiebli also ihren Mann ersteigert hat an einer Gant für 6'000 Franken. Und die haben haben die das ausbauen, bis es dann zu einer Beiz geworden ist, also zu einer Waldschenke, eben, hat man gesagt. Und sie mussten die Wasserversorgung selber machen. Sie hat sogar am Anfang, wie lange, keinen Strom gehabt. Der ist dann irgendwann mal hochgezogen. Und das Radio, da hat sie einen Detektorempfänger gehabt, mit Kopfhörern, oder, wo sie hat hören können. Also, es ist unglaublich, was die Leute zustande gebracht haben in ihrem Leben. Und die Beiz gibt es ja heute noch, wird immer noch frequentiert und sie ist eigentlich noch so eingerichtet wie nicht mehr ganz. Es hat jetzt auch Toilette mit Flüssen, kaltem Warmwasser etc. Und Frau Schiebli ist längstens gestorben. Aber ihre Lebensgeschichte habe ich aufgeschrieben. Und dann habe ich gemerkt, das fällt mir eigentlich noch relativ leicht und ring. Und meine Frau war dann sehr erstaunt, dass ich nach 3 Wochen glaube, fertig war mit
dieser ganzen Geschichte. Diszipliniert hergehockt.
Ja, schon. Ja.
Und einfach sagt, von dann bis dann schreibe ich.
Genau. Also Okay. Anders geht es nicht.
Ja.
Wenn du so lange wartest, bis die Inspiration kommt, ja, dann kannst du es gerade vergessen.
Ich kann jetzt gerade sagen, ich kenne so viele Leute, die Ideen haben.
Ja.
Und sie haben sie immer noch.
Ja.
Aber es ist nicht mehr daraus geworden.
Ja, eben. Ja.
Irgendwie muss das Ganze eine Struktur bekommen.
Ja, absolut. Ja.
Jetzt, weil wir ja nicht endlos leider Zeit haben mit dir, aber wir haben noch ein bisschen. Dein Vater war auch mal ein Thema in einem autobiografischen Buch. Vater, die Stadt und ich.
Ja.
Einer, der mit 9 vollweisen wird. Das finde ich schon noch sehr interessant. Kunstturner, später Polizist, 1000 Diensttage in der Armee. Was ist das für ein Mensch?
Er ist sehr ein sehr fröhlicher Mensch gsi. Also er hat absolut können trennen. Er ist ja ein Leben lang, er ist am Schluss ja noch Leiter gsi von der Mordgruppe von der Stadt Zürich. Er hat eigentlich ein Leben lang im Sumpf, im sozialen Sumpf, Bodensumpf, mit Verbrechern und Gangstern und was weiß ich, hat er zu tun gehabt.
Hat und er darüber geredet?
Nein, hat er nicht geredet.
Wie heisst du jetzt, glaube ich, Abteilung Leib und Leben oder so heisst die jetzt?
Also nein, bei ihm hat es Leib und Leben
geheißen.
So ja, bis es heute heisst, weiss ich nicht. Ja. Das Einzige, was passiert ist von Zeit zu Zeit, dass es Alarm gegeben hat. Also wir haben das Telefon gehabt, natürlich. Und da hat es den Telefonalarm gegeben. Das ist natürlich heute alles ganz anders geregelt. Oder? Aber da hat es plötzlich, zumindest in der Nacht auch, dort, ganz kurz abgehackt. Hat es getönt, oder? Und dann ist er das Telefon und hat es geheißen, das und das ist passiert. Und in seltenen Momenten hat er sich auch bewaffnet. Und das ist dann schon ein bisschen unheimlich gewesen. Ja. Und dann hat er mir meistens dann auch erzählt, was passiert ist, oder? Ja. Was? Aber sonst hat er eigentlich über seinen Beruf hat er nicht geredet.
Der Josef Roth,
ja,
ist ganz ein spannendes Thema, österreichischer, jüdischer Journalist, Autor und Alkoholiker.
Ja.
Wieso ist das auch wichtig zu wissen von ihm?
Ja, etwas.
Weil sonst würde man sagen, ja, der
etwas,
hat
noch ein Alkoholproblem. Etwas Drittes ist auch noch wichtig zu wissen. Eigentlich unbehaust. Er war zwar geheiratet und seine Frau ist dann umgebracht worden in dem Programm «Unwertes Leben vernichten». Mhm. Oder? Ich weiß nicht, er hat das lebenslang Schuldgefühl gehabt gegenüber seiner Frau, die dann auf die himmeltraurige Art und Weise hat müssen ab der Welt.
Also die Klassifizierung «Unwertes Leben».
Ja, schlimm. He?
Die gehören liquidiert.
Ja,
die das ist gehört, grausam.
Oder? Ja, grässlich. Grässlich. Ja, und unbehaust, habe ich noch will sagen. Er hat das Leben lang hat er eigentlich im Hotel gewohnt. Er hat dann auch noch Partnerinnen gehabt. Getrunken, warum? Aber schon von Anfang an, das ist ein schwerer Alkoholiker, der hat schon morgen müssen einen kippen, Chinefer. Wie er da dazugekommen ist, weiß ich nicht. Er ist eigentlich das Berühmteste geworden als gefeierter Journalist, der wunderbare Reportage geschrieben hat über Prag, aber auch über Russland und natürlich über seine Heimat. Das war Galizien gewesen. Also nicht das Galizien von Spanien, sondern das Galizien im Osten, wo heute Ukraine ist, würde ich meinen. Ja.
Ist auch es ist ein Rätsel. Zeit in Rapperswil gewesen.
Eben, also er ist ja im 33. Er ist ja dann fast das Leben lang ist er auf der Flucht gewesen. Und ist dann im 33. schon auf Rapperswil gekommen. 3 Monate. Und dort hat er seinen Roman Tarabas geschrieben. Und diese Spuren, oder, ja, ich muss es so sagen, es sind keine Spuren mehr vorhanden. In dem Sinn, dass man irgendwie in einer Gästeliste ihn anlesen und so weiter, das gibt's nicht. Aber er hat einen Brief geschrieben, voller Verzweiflung, also im besten Freund, an Stefan Zweig. Mhm. Er soll sich doch endlich einmal aussprechen gegen das Monstrum Hitler in Deutschland, oder? Und also die Zeitspanne von diesen 3 Monaten in Rapperswil und mit den Briefen, den Verzweifelten und der Konzipierung von dem Roman, das würde mich jetzt schon noch faszinieren. Und vor allem, das ist auch noch so eine Idee im Hintergrund, es gibt ja auch noch Kapuziner. Und ich meine, wenn er also im Schwan residiert hat, Josef Roth,
wo dann ist er ganz... mittlerweile?
Ja.
Das aber, ist, glaube ich, noch frei.
Ja, aber dann ist er ganz sicher mal an See gelaufen, bis in Kapuzinerzipfel. Und möglicherweise hat er dort mal einen von diesen Kapuzinern getroffen, wer weiß. Also es ist da, um etwas zu erzählen, ist natürlich, es ist sehr vieles, was man reinfügen kann. Wobei, das gibt natürlich nicht gerade einen Roman, aber es ist ein Stoff, wo man muss mit romanhaften Zeugen
aussehen muss. Da bist du immer ein bisschen dran. He?
Ja, ja, das ist jetzt auch etwas, wo mich jetzt langsam...
Was ist denn das in dir? Mehr ein Chronist, ein Detektiv, ein Historiker?
Ja, ein Biograf eigentlich.
Oder
Biograf, okay. Ja, ja. Und es ist natürlich so, gerade dort, wo ich Vater, die Stadt und ich geschrieben habe, zum Teil habe ich beim Schreiben meine Jugend im Seefeld noch mal miterlebt, oder? Mhm. Es war wie noch mal ein Auftauchen von der Vergangenheit, oder? Der Bad Jutta gegeben, schlechtes Wetter, wo wir Ratzen gefangen haben mit dem Badmeister zusammen. Aber die Kaiben, wir hatten so Kokosläufer gehabt. Und die hat man dann, es hat so grosse Abfalltonnen gehabt.
Bah, das grüßt mich jetzt gerade.
Hey, muss dich noch nicht grüßen. Dann hat man die Kokosläufer hat man auf die so eine schräge Ebene gemacht, zu so den Abfalltonnen. Und dort hat man ein Stückchen Käse oder auch ein bisschen Speck da. Ja, was haben die Ratzen gemacht? Die sind drauf und haben mit dem Pfötli das ganz sorgfältig langsam. Ja, okay. Haben sie gefressen und sind wieder verschwunden. Das ist
schön Blödsinn, da haben sie gedacht.
Jawohl, ja.
Weißt du, was ich grossartig finde? Man kann mit dir ein Stück Schweizer Kulturgeschichte, Kabarettgeschichte erleben, aber auch ein Mensch, der fähig ist, ganz ernsthafte Sachen durchzudenken und sich auch mit der Schattenseite des Lebens zu beschäftigen. Der Abschied von deinem Kollegen, vom Jürg,
ja,
ist, glaube ich, auch nicht so einfach.
Nein, für das war nicht einfach gewesen, wirklich.
Hast du dort irgendetwas gelernt für dich? Umgang, Tod, Leben?
Also beim Jürg habe ich gelernt, es kommt einfach die Zeit, wo es fertig ist. Ja, das war bei ihm ausgesprochen der Fall gewesen. Er hat auch nicht mehr wollen leben. Mhm. Ja.
Es gibt so in der Bibel gibt es so eine Aussage im ersten Teil der Bibel, ich sage nicht so gerne Altes Testament, aber zumindest im vorderen Teil der Bibel gibt es ja eine Aussage, sagt, er starb alt und lebenssatt. Ist ja, mir jetzt gerade in den Sinn gekommen.
Ja, das ist
habe ich genau immer gedacht, dass jemand sagt zum Beispiel, jetzt ist gut. Ja. Hast du das Gefühl gehabt, bei ihm ist es so gewesen?
Ja, absolut. Ja. Er hat nicht mehr wollen leben. Er hat auch nicht mehr geredet mit seiner Frau. Mhm. Was er noch gemacht hat, 2 Tage vor seinem Tod, hat er noch Todesanzeige selber aufgesetzt. Und dann ist er eigentlich einfach mal grusslos, ist er verschwunden, am Abend ins Bett und ist nicht mehr aufgewacht. Ja.
Du gehst in die Kirche, die bedeutet der christliche Glauben etwas. Du bist ja auch in so einem Kontext in die Schule.
Ja. Seminar-Unterstrasse.
Seminar-Unterstrasse. Was ist von dieser Zeit übrig geblieben, jetzt so als Wert bis heute?
Also, ein sehr religiöser Mensch bin ich nicht geworden.
Was das immer heisst, gell?
Ja,
religiös, ja. Weiss ich nicht,
ob ich mich selber überzeichne. Und auch kein überzeugter Kirchgänger. Aber die ganze Kultur, die das Christentum bewirkt hat, also ja, in Architektur, Musik, Literatur und so weiter, das ist schon eindrücklich und beeindruckt mich auch. Wir sind jetzt gerade, meine Frau und ich, sind vor etwa 3 Wochen sind wir in Ludwigshafen gewesen, also am Überlinger See, und haben dort 2 Falten angeschaut, Beuron haben wir angeschaut und dann die im Zuckerbäckerstil, die Wallfahrtskille. Wie heisst jetzt die oben, man sieht sie am ganzen Überlinger See. Also, und wenn man drinnen ist, verschrickt man fast ein bisschen wie über die Ausschmückung und Ausstattung von dieser Wallfahrt. Ich weiss jetzt also im Moment nicht mehr, wie sie heisst. Du kannst es dann vielleicht später ergänzen. Ja, und das ist ja ein Raum, wo wirklich geprägt worden ist, auch durch Kirche. Und das ist etwas, was mich schon beeindruckt. Also, ja, mal. Und ich wäre auch nie an die Musik von Johann Sebastian hergekommen. Johann Sebastian Bach.
Ich habe gedacht, es ist ein Nachbar von dir.
ohne die Ausbildung im Seminar. Ich meine, das Höchste von der Kultur, die wir bei uns in der Familie hatten, das ist der Polizist Weckerli und noch der Bund Abig aus dem Bernhard-Theater, oder? Aber vom Johann Sebastian Bach oder vom Beethoven, vom Mozart oder vom Heinrich Schütz habe ich natürlich nie etwas gehört. Und da ist mir natürlich im Seminar eine neue Welt aufgegangen, das muss ich schon sagen, ja.
Und das ist geblieben bis heute?
Das ist absolut geblieben, ja.
Gibt dir das auch eine gewisse Hoffnung für Für das, was noch kommt.
Ja, also.
Du bist extrem vorsichtig, gell? Nein, du willst nicht so schnell etwas raushauen.
Ja, und also ich meine, wenn ich jetzt sehe, wie sich die Menschheit benimmt, gerade jetzt die Gegenwart auch, dann muss ich sagen, also, ich hoffe, meine Enkel überleben es. Also, ja, und sie hätten mal ein glückliches Leben. Aber also, ob es denen mal so gut geht, wie es unserer Generation gegangen ist, da bin ich nicht sicher. Und ob sich die Menschheit so weit domestizieren lässt, dass sie eigentlich aus dem Planeten keine Abfallgrube macht, da bin ich eben halt auch nicht so sicher. Ja.
Und gerade weil du von der Musik vorher geredet hast, mir hat vor kurzem jemand gesagt, einfach so, wir sind uns gar nicht so nahe, einfach so gesagt, weißt, ich weiss nicht, ob ich eben ein religiöser Mensch bin, wie du gesagt hast, aber ich weiss, wenn ich die und die Musik höre, habe ich eine Ahnung von so einem Gott, weil das ist nicht einfach so an einem Mensch von heute auf morgen in den Sinn gekommen. Und dort ist vieles von meiner Sehnsucht. Dort wärst du wahrscheinlich auch, oder?
Ein also Suchende? Das könnte ich schon sagen. Also wenn ich jetzt Mozart, wie heisst das, die Abschiedsmesse, die er geschrieben hat, Tedeum oder was weiß ich, ja. Oder auch die Hamelmesse von Bach, ist ja auch komisch. Bach ist ja ein Protestant, ein Lutheraner, oder? Und schreibt eine Messe in Lateinisch. Also, das ist natürlich so eine fast überirdische Musik. Ja. Da muss man schon sagen, ja, um Gottes Willen mal, wie...
Wo man das Gefühl hat, sie übersteigt einem, oder?
Ja, also ja, das ist schon so.
Das ist eigentlich eine schöne Formulierung. Ja. Hey, mit dir kann man über wirklich Gott und die Welt eben gleich reden, am Schluss, oder? Ich hoffe, ich habe dir nicht zu viel ins Maul gelegt. Aber ich habe es eine ganz schöne Begegnung gefunden und kann nur Danke sagen.
Ja, danke vielmals.
Alles hat mir Gute auch gefallen. Ja. Und auch im Hinblick auf ein Hochzeitsjubiläum, das Jahr noch feiert. Gell?
Ja,
sag doch vielleicht noch zwei Sätze zu dem.
Ja, es ist,
ohne Datum, aber einfach...
Es ist goldige Hochzeit, die wir dürfen feiern, meine Frau und ich. Und das macht man selbstverständlich auch am Zürichsee. Ein bisschen weiter unten als Boulder, auf der anderen Seite. Und ja, da freuen wir uns jetzt drauf. Wir sind doch etwa 30 Leute, also 20 von der Familie. Und dann noch die allerbesten Freunde, die uns begleitet haben, das ganze Leben lang.
Heinz Lüthi, danke vielmals.
Danke dir.
Fenstergespräch. Mutmachergeschichten aus dem Alltag. Ein Podcast von ERF Media Schweiz. Mehr Infos in den Shownotes und auf erfmedia.ch/podcasts.